Das sind so die Momente, kannst du nicht planen, ja. Die passieren einfach und das so mitzuerleben und auch das, was da dahinter steht und dann irgendwie dann hier vorne zu stehen und zu sagen, jetzt muss ich irgendwie die Kurve kriegen für das, was ich eigentlich hier auf meinen Zetteln stehen habe. Und das sind so die Momente, die machen es auch wieder spannend, ja. Aber ich hoffe, ihr könnt jetzt mit dem, was ich jetzt heute für diesen Morgen ja auch hier habe. Und zwar, wir haben ja vorhin gesehen beim Nathan in seinen jungen Jahren, ja, und als ich so ein kleiner Kerle war, vielleicht ein paar Jahre älter, hat mich das mit Taufe und mit Gott und so eigentlich wenig interessiert. Ich bin auch in einem ganz anderen Umfeld aufgewachsen und von dem her kam das bei mir alles auch ein bisschen später. Und zu der Zeit waren so bei mir andere Helden ganz groß, ja, als Jesus oder Gott oder so, ne? Da haben ganz andere Helden eine große Rolle gespielt. Und als Kind habe ich ganz oft auch am allerliebsten beim Fernsehen habe ich am allerliebsten Western geguckt, ja. Western, ne? Also auf Deutsch Cowboy-Filme, ja. Kennt ihr? Ja? Winnetou zum Beispiel, ja. Bonanza, ja. Oder eben auch Schnell, Benny, drück. Die glorreichen Sieben, ja. Das waren so meine Helden, ja, in meiner Kindheit. Und Jules Brunner, Steve McQueen, Charles Bronson und sogar ein Deutscher steht hier dabei, der dritte von links, ja, Horst Buchholz. Kennt ihr noch jemand? Na ja, komm, jetzt streckt mal, ihr kennt ihn klar. Ja. Die glorreichen Sieben, ne? Das waren echte Helden für mich damals als Kind, ja. Männer, die sich selbstlos für andere eingesetzt haben, die engagiert wurden, angeheuert von einem Dorf, das ständig von Banditen heimgesucht wurde und drangsaliert. Und sie wussten sich nicht anders zu helfen und haben diese sieben Männer engagiert und die sich dann selbstlos eingesetzt haben für die Menschen in diesem Dorf, dass sie Ruhe haben von diesen Banditen und haben das eigene Leben nicht gescheut. Das war so, wow. Ja. 2016 übrigens gab es von diesem Film eine Neuauflage. Da ich aber mittlerweile die Lust an Western verloren habe, habe ich das nicht gesehen. Ne? Der ist ja von 1960. Ja. Aber das mit den glorreichen Sieben, das fasziniert mich tatsächlich auch noch heute. Und der Predigttext von heute, wenn man so will, handelt auch von sieben Männern. Wenn man so will, von den glorreichen sieben der ersten Gemeinde. Die Gemeinde, in der nun auch so langsam die erste Unruhe entstand. Jetzt muss man sich ja vor Augen halten, diese Gemeinde, die gab es ja schon ein paar Wochen, vielleicht Monate. Und schon ist sie so gewachsen und so explodiert, dass viel Gutes da geschehen ist, aber jetzt auch die ersten Konflikte aufkamen, die ersten Spannungen, die erste Unruhe sich hineingeschlichen hat in diese Gemeinde. Und die Gemeindemitglieder tanzen regelmäßig bei der Gemeindeleitung an und beklagen und beschweren sich. Irgendwie müssen wir das mal nochmal testen. Ich kriege das irgendwie von hier vorne nicht. Die Zahl der Jünger, heißt es da, wuchs unaufhörlich. Allerdings wurden in dieser Zeit auch Klagen innerhalb der Gemeinde laut, und zwar von Seiten der Jünger, die aus griechischsprachigen Ländern stammten. Sie waren der Meinung, dass ihre Witwen bei der täglichen Versorgung mit Lebensmitteln benachteiligt wurden und beschwerten sich darüber bei den einheimischen Jüngern. Da beriefen die 12 eine Versammlung aller Jünger ein und erklärten, es wäre nicht gut, wenn wir Apostel uns persönlich um den Dienst der Verteilung der Lebensmittel kümmern müssten und darüber hinaus die Verkündigung von Gottes Botschaft vernachlässigen würden. Seht euch daher, Geschwister, in eurer Mitte nach sieben Männern um, die einen guten Ruf haben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sind und von Gottes Weisheit Gott Weisheit und Einsicht bekommen haben. Ihnen wollen wir diese Aufgabe übertragen. Wir selbst aber werden uns weiterhin ganz auf das Gebet und den Dienst der Verkündigung des Evangeliums konzentrieren. Dieser Vorschlag fand allgemeine Zustimmung und die Gemeinde wählte folgende 7 Männer aus. Stephanus, einen Mann mit einem festen Glauben und erfüllt vom Heiligen Geist. Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus, einen Nichtjuden aus Antiochia, der zum Judentum übergetreten war. Man ließ sie vor die Apostel treten und die Apostel beteten für sie und legten ihnen die Hände auf. Die Botschaft Gottes aber breitete sich weiter aus und die Zahl der Jünger in Jerusalem stieg sprunghaft an. Auch zahlreiche Priester nahmen das Evangelium an und glaubten an Jesus. Stephanus, Philippus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas und Nikolaus. Was für klangvolle Namen. Die glorreichen 7 der Urgemeinde. Männer voll Glaubens und Heiligen Geistes, charakterstark, sozial kompetent, hochmotiviert und vor allem ganz bereit, sich in den Dienst der Gemeinde und in den Dienst Jesu Christi zu stellen. Dieser Text, diese Geschichte, Apostelgeschichte 6, diese 7 Verse, gelten gemeinhin als der Grundstein christlicher Diakonie. Aber habt ihr euch schon mal überlegt, was wäre eigentlich, wenn? Habt ihr euch schon mal überlegt, was wäre eigentlich, wenn oder was wäre eigentlich geworden, wenn diese 7 Männer der damaligen Gemeindeleitung, also den Aposteln, gesagt hätten: Weißt du, Petrus, ich finde es ja toll, dass du mich für diese Aufgabe, dass du dich vorstellen kannst, für diese Aufgabe, dass ich da Verantwortung übernehme. Aber weißt du, das mit den Armen und so, das ist nicht mein Ding. Und übrigens, mein Griechisch ist so gebrochen, ich kann mit denen gar nicht richtig mich unterhalten. Und übrigens, bei mir, da ist gerade echt richtig was um die Ohren. Und guck doch, ob du nicht jemand anders findest. Was wäre eigentlich gewesen, wenn diese 7 Männer der damaligen Gemeindeleitung den Aposteln so einer nach dem anderen quasi abgesagt hätten und gesagt hätten: Du, danke, das ist nichts für mich. Was wäre eigentlich, wenn? Die glorreichen 7, in Anführungszeichen, die gelten als die ersten Diakone christlicher Gemeinde. Diakone. Der Diakon, der Diakonos im Griechischen, der Helfer, der Diener. Da muss man eigentlich nicht ganz so arg viel theologisches Profil haben, hatten die aber zum Teil auch. Aber sie sollten einfach nur mit anpacken, mit helfen, Verantwortung übernehmen. Was wäre eigentlich, wenn diese 7 Männer das nicht als ihre Aufgabe angenommen hätten? Vielleicht, ich weiß es nicht, aber vielleicht hätten wir heute nicht mal eine Diakoniestation bei uns in Remchingen. Wenn doch das die ersten Diakone waren. Vielleicht hätte es nie sowas wie eine Diakonie gegeben, vielleicht nirgends. Vielleicht hätten wir heute kein Altenpflegeheim, keinen Pflegedienst, keine Nachbarschaftshilfe, vielleicht nicht mal eine Pflegeversicherung. Und damals, die Witwen der griechischsprachigen Juden, die werden wahrscheinlich weiterhin vernachlässigt worden bei der Armenversorgung. Immer wenn sie dann anstanden und ihren Teller hingehalten haben, war der Topf leer. Übersehen, heißt es hier. Mensch, an euch haben wir gar nicht gedacht. Seid ihr zum ersten Mal hier? Die jüdischen Witwen bevorzugt behandelt, weiterhin, und die anderen links liegen gelassen. Und mit der Zeit, auch die griechischen Witwen waren sicherlich geduldig, aber mit der Zeit irgendwann hat es ihnen vielleicht gestunken. Und dann haben sie gesagt, wisst ihr was, uns reicht es jetzt. Wir suchen uns eine andere Gemeinde. Das Dumme war nur, es gab nur die eine. Es gab keine andere Gemeinde. Und dann sind sie halt einfach weggeblieben. Sie blieben einfach weg. Niemand weiß, was aus ihnen geworden ist. Und die Kerngemeinde, die Alteingesessenen, die hätten es vielleicht gar nicht mitbekommen oder auch hätte sie vielleicht gar nicht groß gestört. Im Gegenteil, jetzt ist ihnen wieder die ungeteilte Aufmerksamkeit der Apostel sicher. Jetzt kommt Petrus wieder selber und verteilt das Brot an die armen Witwen. Jetzt steht wieder der Apostel Johannes hinter dem Kochtopf und schöpft persönlich den hebräischen Witwen ihre Suppe. Alles gut. Ist doch alles so wunderbar schön. Die Apostel hingegen, die wären weiterhin am Röteln gewesen, hätten nicht nur Predigtdienste gehabt und Gebetsabende, sondern mussten sich auch zusätzlich um das Catering für die Armenversorgung kümmern, die Bestellungen aufgeben, die Preise vergleichen, die Schöpfkelle schwingen, die Gemeinde wäre nicht gewachsen und die Besucherzahlen vielleicht stagnieren, weil die Apostel nicht mehr hinterherkommen, kurz vorm Anschlag sind, Burnout. Und darunter leidet dann auch die geistliche Versorgung der Gemeinde. Die Predigten werden flach und flacher. Die Gebetszeiten kürzer. Die Wunder, wie sie am Anfang waren, blieben plötzlich aus. Und das junge, dynamische, wachsende und blühende Gemeindepflänzlein wird im Keim erstickt. Und die glorreichen Sieben? Stephanus. Ehrlich gesagt, ihm wäre es besser gegangen, wenn er sich nicht für diese Aufgabe bereit erklärt hätte. Vermutlich hätten wir dann im nächsten Kapitel drauf, Kapitel 8, Apostelgeschichte 8, 7 und 8, lesen wir das, hätten sie ihn wahrscheinlich nicht um seines Glaubens willen umgebracht. Dieter, du hättest dir nächste Woche die Predigt sparen können, ne? Über den ersten Märtyrer. Jetzt hast du schon fertig. Ne? Und Philippus wäre nie dem äthiopischen Finanzminister, diesem Eunuchen, begegnet auf dem Weg, hätte ihm nicht das Evangelium aufschließen können, hätte ihm nicht sagen können, wie das mit Jesus ist und dass er gestorben ist und auferstanden und so weiter. Und wisst ihr was? Wir würden diesem Mann, diesem äthiopischen Finanzminister, auch niemals im Himmel begegnen. Es hätte keine Christenverfolgung eingesetzt. Der junge Pharisäer Saulus hätte überhaupt keine Notwendigkeit dazu gesehen, die Christen zu verfolgen. Der Saulus wäre der Saulus geblieben und nicht zum Paulus geworden. Hätte keine Gemeinde gegründet, hätte keine Briefe geschrieben. Das Neue Testament hätte oder das Evangelium hätte vielleicht Europa nie erreicht. Und das Neue Testament wäre mit Apostelgeschichte 5 zu Ende gewesen. Ein dünnes Büchlein, vielleicht in der Versenkung verschwunden, die christliche Gemeinde eine jüdische Splittersekte geblieben. Naja, ganz ehrlich, Gedankenspielchen. Wer weiß, Gott hätte ja auch noch andere Möglichkeiten gehabt. Wer weiß, ob es wirklich so gekommen wäre, wie ich das eben geschildert habe. Aber so ist es ja nicht geworden, stimmt's? So ist es nicht geworden, Gott sei Dank. Es kam anders. Es kam nämlich so. Die junge Gemeinde ist gewachsen. Unaufhörlich steht hier in dieser Übersetzung. Es sind Leute dazugekommen. Es sind Leute zum Glauben gekommen. Es haben sich Menschen bekehrt, haben sich taufen lassen. Die Gemeinde hat die Armenversorgung übernommen. Etwas, was es zur damaligen Zeit so in dieser Form vielleicht auch gar nicht noch gegeben hat. Sich den Herausforderungen der Zeit gestellt. 7 glaubensstarke Männer haben der Gemeindeleitung, den Aposteln, den Rücken freigehalten für die geistliche Arbeit. Haben den Bereich der Diakonie eigenverantwortlich aufgebaut und geleitet. Der Konflikt in der Gemeinde, der da entstanden ist, diese erste Unruhe ist gelöst worden. Und dadurch ist die Gemeinde weiter gewachsen. Sogar jüdische Priester heißt es, da kamen zum Glauben, extra erwähnt, zum Glauben an Jesus. Und die Diakone haben nicht nur die Schöpfkelle geschwungen, sondern sie sind auch zu starken und wertvollen Stützen in der Gemeinde Jesu geworden. Sie haben durch ihren Einsatz mit dazu beigetragen, dass Menschen sich zu Jesus gehalten haben und bekehrt. Wisst ihr, und ich wünsche mir so sehr, dass wir sehen und entdecken, was Gott tut. Was Gott getan hat und was er tut. Damals in der jungen christlichen Gemeinde und auch heute bei uns auf dieser Welt, auch in unserer Gemeinde. Und was haben auch wir für Wunder in den letzten Jahren erlebt? Die Gemeinde ist gewachsen, das Haus gebaut. Menschen kommen dazu. Menschen kommen zum Glauben. Letzten Sonntag taufen, heute eine Taufe. Okay, es wäre zugegeben, vielleicht etwas vermessen, von neutestamentlichen Verhältnissen zu sprechen. Ich gebe es ja zu. Aber schaut doch, was Gott tut. Letzte Woche, kurz vor dem Gottesdienst, ich habe mich gerade unterhalten mit jemandem, steht jemand hinter mir. Ich habe es gemerkt im Augenwinkel. Und er konnte sich nicht richtig bemerkbar machen bei mir. Aber ich habe es gemerkt, habe es gesehen. Er wollte mir was sagen oder zum Ausdruck bringen. Und als ich mich dann ihm zugewandt hat, dann hat er mir einen Zettel gezeigt. Ein Zettel, auf dem stand, dass er wieder in die Kirche eingetreten ist. Und das ein Pfarrer, ich kenne den Namen nicht, amtlich beglaubigt hat und ihm eine Karte dazu geschrieben hat und er sich freut und ihm wünscht, dass er weiter Schritte im Glauben macht. Und jetzt würdet ihr vielleicht sagen, ja, jetzt bei 200.000 Kirchenaustritten, ne, letzte Woche, es geht mir jetzt auch nicht darum, dass jetzt die Kirche wieder ein Mitglied mehr hat, sondern mir geht es darum, was da dahinter steht. Dass ein Mensch angesprochen ist vom Evangelium, von Jesus, sich in seinem Herzen etwas in Bewegung setzt und er auf seine Art und Weise zum Ausdruck bringt, ich bin wieder ein Teil davon. Das zu sehen, das ist es, was mich antreibt. Das ist es, was mich motiviert. Und wenn ich könnte, irgendwie, dann würde ich so gern diesen Funken auf euch übersprühen lassen. Ich weiß nur nicht wie und das kann ja auch nur der Heilige Geist machen. Und nur er kann uns diese Leidenschaft und diese Liebe und dieses Feuer ins Herz geben und uns vom Sofa herunterholen und in seinen Dienst stellen und zu einem der glorreichen Sieben zu machen, zu einem Helden der Kirchengeschichte. Und bei all dem, was dort in der Gemeinde in Jerusalem geschehen ist, kommt es dann eben auch zu Spannungen. Ist ja klar. Konflikte, Vernachlässigung, Veränderung. Es bleibt nicht aus. Wir waren vor ein paar Jahren als Gemeindeleitung auf einem Forumstag für große Gemeinden. Und da war ein Pastor aus Karlsruhe und er hat so von der Entwicklung der Gemeinde dort erzählt und er hat einen Satz gesagt. Und er hat gesagt, wisst ihr, die größte Herausforderung für uns als Gemeinde und als Gemeindeleitung war, dass sich unsere Gemeinde alle 2 Jahre komplett verändert hat. Gedacht, alle 2 Jahre. Hält kein Mensch aus, nicht mal ich. Denn alle Veränderung hat einen Preis. Und die allermeisten von uns brauchen diese Veränderung nicht. Aber auch keine Veränderung hat seinen Preis. Den zahlt man allerdings erst später. Und das ist das, was manche vielleicht denken. Wenn sich später verändert, dann kriege ich es nicht mehr mit. Aber dafür ist der Preis dann umso höher. Die Rechnung wird umso teurer. Und darum müssen wir doch Gott um Kraft bitten, nicht stehen zu bleiben, sondern überwinden, was uns hindert, um weiterzugehen. Und da ist die erste Unruhe in dieser ersten christlichen Gemeinde ja eigentlich ein gutes Zeichen. Ich bin ehrlich gesagt so ein Typ, auch ein bisschen Harmoniemensch, ne? Sandwichkind und so zwischendrin. Mir ist es recht, wenn alles in guten und geordneten und harmonischen Bahnen verläuft und so weiter. Aber eigentlich ist es ein gutes Zeichen hier in dieser jungen Gemeinde, wenn es da ein bisschen rumort. Denn dann kommen die Probleme ans Licht und man muss an den Lösungen arbeiten. Unruhe, Murren, Gemoser, das ist nicht immer sehr angenehm, aber es hilft, vielleicht positive Veränderungen anzugehen. Hier in dieser Gemeinde war es so, Menschen werden übersehen. Menschen werden übersehen. Und das ist nicht gut. Denn je größer eine Gemeinde wird, umso größer ist die Gefahr, dass Menschen übersehen werden. Wahrscheinlich nicht aus böser Absicht. Manchmal vielleicht aus einer gewissen Gleichgültigkeit heraus. Aber vielleicht auch aus einer Überforderung. Ein Unruheherd entsteht in der Unruheherde. Wortspiel. Das Problem ist nur, wenn eine Gemeinde groß ist, dann fällt es nicht gleich auf, wenn Menschen übersehen werden, weil man leicht in der Masse untergeht. Dann fällt es nicht auf, wenn Menschen vernachlässigt werden und am Ende vielleicht ganz wegbleiben. Vor allem dann nicht, wenn genügend neue hinterher nachkommen. Das ist wie so auf einer langen Bank, ne, wie in der Turnhalle, wo wir früher den Turnunterricht hatten oder den Sportunterricht. Ja, diese langen Bänke, auf denen saß man. Und dann, wenn man ausgewechselt wurde, hat man sich hinten hingesetzt und man ist immer eins aufgerutscht. Ja. Und wenn immer genügend andere nachkommen, dann fällt es gar nicht so arg auf, wenn mal einer wegbleibt. Da fallen die paar, die nicht mehr kommen, nicht ins Gewicht. Aber das ist fatal. Auch bei uns. Und darum glaube ich, müssen wir manche Dinge an manchen Stellen vielleicht besser machen. Die Strukturen der Gemeinde vielleicht tragfähiger, effizienter. Der Blick auf den Einzelnen wieder schärfer. Wir müssen uns vielleicht deswegen breiter aufstellen, Verantwortlichkeiten neu ordnen, Entscheidungsprozesse schneller voranbringen. Und dazu braucht es mehr als einen Leitungskreis. Dazu braucht es euch, die glorreichen 7, Männer und Frauen, die die anderen auch mit im Blick haben. Ein Herz für die Menschen, die aktiv mitgestalten. Und ich bin unendlich dankbar und ich sage das sehr bewusst, dass wir an so vielen Stellen so viele begabte, hochmotivierte Mitarbeiter haben. Und ich sage euch das aus vollem Herzen und aus voller Überzeugung. Ich habe es vorhin in einem Gespräch mit jemandem, der ab und zu hier herkommt, habe das auch so bestätigt bekommen. Mit euch lässt sich wirklich was bewegen. Und es ist genial zu sehen, wo das geschieht und was ihr alles tut. Natürlich haben wir auch unsere Baustellen, keine Frage. Und da geht es manchmal auch schleppend, vielleicht auch gar nicht vorwärts. Und da herrscht auch gewisse Unruhe. Aber die ist ja auch gut, habe ich vorhin gesagt. Aber manchmal denke ich mir, es wäre gut, wir hätten ein paar von diesen glorreichen 7. Von denen, die Mitverantwortung übernehmen. Die einzelne Bereiche eigenverantwortlich leiten, Entscheidungen treffen, selbstständig arbeiten, kurz gesagt Leiter, Bereichsleiter. Und wir merken auch, das brauchen wir. Auch wenn wir darüber nachdenken, nächstes Jahr ist Leitungskreiswahl in der Gemeindeleitung. Wer kommt danach? Gibt es Menschen? Gibt es einen Stephanus, einen Philippus, einen Prochorus? Wisst ihr, wir wollten gerne zum Beispiel das Thema Finanzen aus unserem Leitungskreis mehr herausnehmen. Das frisst manchmal ganz schön viel Zeit. Und ein Team bilden, das aus so ein paar Spezialisten besteht, die sich um diese Fragen annehmen und die da eigene Dinge entwickeln und wo man miteinander im Team, wo es nicht einer alleine machen muss, sondern miteinander im Team Dinge voranbringt. Und wir suchen für diesen Bereich ein paar glorreiche 7. Wir wollen gerne einen Office-Bereich aufbauen, um Verwaltungsaufgaben aus dem Leitungskreis rausnehmen, vor allem auch Kapazitäten für uns als Pastoren freizuschaufeln. Und da suchen wir ein Team, glorreiche 7. Auch wir merken bei uns und wir haben den Eindruck, dass Menschen übersehen werden. Die Alten, die Kranken, die, die am Rand stehen, die Einsamen. Bisher haben das 12 Apostel noch ganz gut bewerkstelligen können. Aber was ist, wenn es zu viel wird? Wir brauchen die glorreichen 7. Denn sonst wird der Leitungskreis zum Flaschenhals. Entwicklungen kommen nicht voran, bleiben stecken. Entscheidungen werden nur schleppend getroffen. Einzelne Bereiche können nur unzureichend abgedeckt werden und Menschen fühlen sich dadurch vernachlässigt. Neue Impulse oder Ideen können schlecht umgesetzt werden und auch die geistliche Arbeit leidet darunter. Schaut euch um, sagen die Apostel. Seht euch um in eurer Mitte. Seht euch vielleicht auch um in eurem Herzen. Und so rufen die Apostel die Gemeindeversammlung auf, seht euch um nach Menschen, die diese Aufgaben in der Gemeinde anpacken können. Jeder trägt seinen Teil dazu. Und so kann aus dem Flaschenhals ein Flaschenzug werden. Und je mehr Rollen in diesem Flaschenzug eingebaut sind, umso leichter und einfacher wird es, die Lasten zu tragen für den Einzelnen. Ich komme zum letzten Gedanken. 5-Punkte-Predigt gab es schon lange nicht mehr. Böse Zungen könnten ja jetzt behaupten, naja, die Apostel, die sind schlau. Die sind nicht dumm. Die lassen die Arbeit andere machen und machen selbst keinen Finger krumm. Aber damit übersieht man das Eigentliche, nämlich den geistlichen Auftrag von Gemeinde. Die Apostel sind für die geistliche Leitung verantwortlich, das Gebet, die Verkündigung des Wortes Gottes. Man könnte sagen, sie sind für die geistliche Versorgung zuständig und andere für die Versorgung, die auch wichtig ist. Zum Beispiel für hier die Diakone, die Essensversorgung. Denn der geistliche Auftrag ist doch der Kern von Gemeinde. Alles, was in der Gemeinde geschieht, geschieht aus diesem Auftrag heraus. Und wir wollen und dürfen diesen geistlichen Auftrag niemals aus dem Blick verlieren. Dass Menschen zum Glauben an Jesus finden. Dass Menschen zum Glauben an Jesus finden, Schritte im Glauben tun, vielleicht dann auch den Schritt machen und sagen, ich gehöre ganz zu Jesus und ich lasse mich taufen. Und diesem Ziel ordnet sich alles und jeder andere unter. Und diesem Ziel dienen wir, weil es der Wunsch und der Wille Gottes ist. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. So heißt es im 1. Timotheusbrief. Was wäre eigentlich, wenn? Was wäre eigentlich, wenn das geschehen würde? Was wäre das, wenn du daran mitbeteiligt wärst, an deinem Platz? Du bist es vielleicht schon, aber vielleicht gibt es dir neue Motivation, einen neuen Auftrieb und du weißt wieder sicher, warum du an dem Platz stehst, wo du gerade bist. Und dass du an dem Platz, wo du gerade stehst, wichtig bist. Im Bistro-Team, dass es nachher guten Kaffee gibt. Am Welcome-Team, dass die Leute freundlich begrüßt werden und sagen können, hier ist jemand, den kann ich fragen, wie es da und dort zugeht oder wenn ich mich für den Move-Glaubenskurs anmelden kann. Fürs King's Kids-Team, die oben, während wir jetzt hier sind und in Ruhe den Gottesdienst miteinander verbringen können, hoffentlich nicht friedhöflich, ne? Aber in Ruhe. Ja, und sie ihr eigenes kindergerechtes Programm haben, ein Mitarbeiterteam, und unter der Woche für Woche und du wieder motiviert bist und sagst, dafür bin ich dabei, dafür bin ich so eine Rolle im Flaschenzug, dass das geschieht. Was wäre das? Du wärst vielleicht kein Cowboy mit Hut und Revolver, aber du wirst ein Held der Kirchengeschichte. Amen.
Ja, was wäre eigentlich, wenn du nicht zu diesem Gottesdienst gekommen wärst? Ich weiß es nicht. Aber ich weiß, du bist gekommen zu diesem Gottesdienst und hast das Wort Gottes gehört. Und ich möchte jetzt auch einfach im Gebet auf die Predigt antworten. Ja, Herr Jesus, danke für dein Wort. Danke, was wir jetzt gehört haben, dass du handelst, dass du lebst. Und ich wünsche mir, dass mich auch nichts hindern kann, nichts abhalten kann, ja, dir zu dienen. Dass ich mich einsetzen kann für dich, für die Gemeinde, für dein Reich. Ja, du hast alles eingesetzt für mich. Du hast dein Leben gegeben für mich und du lebst. Und ich bin von dir gefragt, ja, zu antworten. Und meine Antwort soll sein, ja. Ja, so wie wir es auch am Anfang gehört haben, in dem Bekenntnis, in der Taufe, ja, zu dir und mit meinem Herzen, mit meinem Tun, mit meinem Leben, das Ja zu dir, für dich zu leben. Ich danke dir für dein Wort und dass es lebendig ist und uns weiter begleitet, auch in die neue Woche. Amen. Ja, jetzt sind wir fast am Ende des Gottesdienstes angekommen. Ich habe noch drei Infos, zwei, drei Einladungen. Einmal die Info, dass das Sing and Pray, was angekündigt war für den 9.8., entfällt. Aber nicht komplett entfällt, sondern es wird nach der Sommerpause stattfinden. Also nach den Sommerferien findet Sing and Pray statt. Kommt einfach, dann werdet ihr auch rechtzeitig erfahren, wann es wieder stattfindet. Einfach, dass ihr Bescheid wisst. Dann noch eine Info schon vorab. Zwar erst im Oktober dieses Gesprächskonzert mit Pavlos Hatzopoulos. Es gibt ab sofort Tickets online unter cevents.de und in 14 Tagen voraussichtlich dann auch hier im Zack Möglichkeit, an Tickets zu kommen. Dann die letzte Information, in 2 Wochen ist es nämlich schon, und zwar unser Sommerfest. Es ist soweit alles vorbereitet und organisiert, aber es hängt jetzt noch an 2 Personen. Und vielleicht bist genau du heute gefragt, einfach vor dem Gottesdienst Kuchen anzunehmen und aufzuschneiden in 2 Wochen zu unserem Sommerfest. Meldet euch einfach beim Hans Hermann oder bei mir im Anschluss des Gottesdienstes. Vielen Dank. Der Hans Hermann wird auch Ausgangsbereich stehen und Zettel verteilen für Salat. Es wird ein ordentliches Essen geben und dazu gehört auch Salat. Beteiligt euch, so einen Zettel zu nehmen und dafür einen Salat zu bringen. Vielen Dank dafür. Ja, der nächste Gottesdienst findet schon heute Abend hier statt. Ab 18 Uhr sind die Türen offen, um 18.30 Uhr beginnt es dann mit dem Freiraumgottesdienst. Herzliche Einladung, heute Abend der etwas andere Gottesdienst, hier wieder zusammenzukommen, Begegnung, Gemeinschaft zu erleben und einen Input von Josia Haupt, oder? Du bist heute Abend da? Wirst vertreten, also spannend. Kommt einfach um 18.30 Uhr hierher heute Abend zum Freiraumgottesdienst und dann wieder am kommenden Sonntag geht es weiter mit der Predigtreihe, die wir begonnen haben, der erste Märtyrer, predigen wird, wie wir es schon gehört haben, Dieter Kastner. Herzliche Einladung, wieder am kommenden Sonntag hierher zu kommen. Alle sonstigen Veranstaltungen findet ihr in unserem Gemeindebrief, der liegt am Welcome Desk. Und genauso, wer heute vielleicht zum ersten Mal da ist und sich informieren möchte, kann auch am Welcome Desk eine Welcome-Tüte gerne mitnehmen. Da ist dann auch der Gemeindebrief drin. Nutzt es, nehmt es einfach mit und seid mit dabei. Ja, dann lade ich ein, unser Abschlusslied gemeinsam mit einzustimmen und mitzusingen. Am letzten Sonntag wurden dabei 940 Euro eingesammelt. Auch jetzt möchten wir wieder die Opferbeutel durchgeben. Vielen Dank für alles, was ihr da gebt. Gott segne euch dafür und die Verwendung dieser Gaben. Nach dem Lied wird dann Tom Ritter uns den Segen Gottes für die neue Woche zusprechen. Ich wünsche uns einen guten, schönen Sonntag. Ihr habt ein schönes Tauffest vor euch und alle anderen genießt das Wetter, genießt den Sonntag und herzliche Einladung, jetzt mit einzustimmen. Wem es möglich ist, darf auch gerne dazu aufstehen.